Wird noch jemand vermisst oder? Oh ja, doch, draußen.
Ich habe eine Frage.
Ja.
Das ist, was man so aus Las Vegas kennt, wo jemand so auf der Bühne so. Mhm. Ist das real oder ist das fake?
Das ist, das funktioniert real. Es ist oftmals auch nur fake, weil, also was heißt fake übertrieben? Fake ist dann meistens dieses Ding, wenn du es jetzt auf der Straße siehst, dann hat er das mit 20 Leuten gemacht und einmal hat es geklappt und der wird dann gezeigt. Aber das funktioniert. Das ist im Gegensatz
linke
zu diesem. Im Gegensatz zu diesem Entspannungsweg ist das ein sehr einfacher Effekt. Man kennt ja diese Momente. Ne? Also wenn du zum Beispiel jetzt kurz die Augen kurz zum Hund schaust und siehst auf einmal, der ist weiß. Das wäre so, hä? Der war nicht weiß, ne? So ein Hä-Moment. Und in so einem Hä-Moment, da braucht, will das Gehirn Halt. Es will irgendwie Halt. Und der nächstbeste Halt, der kommt, da greift es zu. Und man erzeugt quasi diesen Hä-Moment und sagt dann Schlaf. Und dann schaltet das Gehirn um auf diesen, naja, zwar nicht in Schlaf, sondern in Hypnose. Das ist quasi, das Gehirn wird ausgetrickst. Funktioniert durchaus. Aber ja, es ist halt mehr Show. Also für die Show ist es natürlich super. Und gibt es verschiedene Sachen, so mit vom Auge und Schlaf oder sich mit der oder mit der Hand ziehen. Also mal kurz das Gehirn überraschen und dann einen richtigen Satz sagen, einen richtigen Moment. Aber wichtig dabei, man bereitet da einiges vor. Also bei der Show zum Beispiel, da macht man erstmal mit dem Publikum was, dann sieht man, ah, hier, die ist empfänglich, der ist empfänglich, so, dann holt man die Empfänglichen hoch. Und das ist dann interessant zu beobachten. Wenn dann 10 Leute auf der Bühne stehen, dann geht der Hypnotiseur zu jedem einmal hin. Und er sagt dann meistens solche Sachen wie, und zwar auch in dem unfreundlichen Ton, wie ich es jetzt mache, so wie, ey, was ich sag, machst du klar. Und dann hast du wieder eine Ausscheidung. Die sagen, hey, was will der jetzt von mir? Die schickt er wieder runter. Die Hörigen, die empfänglich sind die schon alle, und dann noch die Hörigen darunter, die lässt er auf der Bühne, weil die lassen wirklich dann alles mit sich machen und dann funktioniert es super leicht.
Oh,
empfänglich und hörig.
Empfänglich
und hörig.
Aber auch so, wenn er dann so sagt, irgendwie, du bist jetzt ein Kuchenfutter,
ja.
Sowieso.
Ja? Also die Person, ich habe das mal mit einem Probanden gemacht, habe gemeint, darfst dir ein Tier aussuchen und habe nichts vorgegeben, dann macht er auf einmal so und ist dann durch den Raum gelaufen. Hinterher hat er erzählt, er ist ein Hai gewesen. Und hat auch versucht, uns so ein bisschen anzuknabbern, also alles ganz vorsichtig. Aber er war halt ein Hai in dem Moment. Aber das Lustige ist, es ist ein bisschen vergleichbar vielleicht mit einem 3-4-Jährigen, der Pirat spielt. Irgendwo weiß er, dass er kein Pirat ist. Aber er ist so tief drin, dass das einfach ist. Und das passiert dann, das ist quasi das, was dann passiert. Und dann hat man jetzt mit der Hörigkeit halt eben, ne, weil dann, wenn ich jetzt jemanden auf der Bühne habe, der ist empfänglich, okay, gut, sag mal dann, du bist jetzt empfänglich, bist auf der Bühne und ich sag jetzt sowas wie, erzähl jetzt irgendwie, was ich, dein größtes Geheimnis uns allen. Und du wirst vielleicht sagen so, nee, bin zwar empfänglich, aber nee. So, es gibt aber Leute, die machen, was man ihnen sagt. Und dann machen die natürlich mehr, dann gehen die über mehr Grenzen drüber. Ja, es ist auch, deswegen ist auch so eine Sache, also Hypnose-Shows sind echt kritisch zu betrachten, weil da wird dann viel vorgeführt. Da hat man Leute, die alles mit sich machen lassen, die vielleicht sogar über ihre eigenen Grenzen gehen und das ist für einen Hypnotiseur, für die Show natürlich super, weil da kann man jeden Scheiß machen, aber es ist einfach, na, ich würde sagen, es ist einfach ein No-Go, also das sollte man nicht tun. Wird aber immer wieder gemacht. Und ja, und dann gibt's natürlich noch dazu den Faktor, diese Rampensau-Mentalität, da gibt's Leute, die sind einmal in ihrem Leben auf dieser Bühne und da machen die dann alles mit. Und er ist natürlich der Showmaster, Hypnotiseur ist natürlich so die Autoritätsperson und dann kommt dann eins zum anderen. Also es müssen einige Sachen stimmen. Die erzeugt man halt vorher durch das Aussieben und so weiter und so fort. Und dann läuft das. Ja, jetzt sind alle da, oder? Bequem habt das auch, das ist schön. Dann würde ich euch wieder bitten, die Augen zu schließen. Quasi den Blick nach innen. Tief hinein in dich selbst, dieses schöne, geborgene Beisammensein und dabei doch auch bei sich. Die Schwere des Körpers ist auch jetzt bei dir, so wie sie immer bei dir ist. Die Ruhe und Entspannung fließt und strömt, so wie der Atem durch deinen Körper strömt, wie eine unterseeische Meereswelle, hin und her, hin und her. Jeder Atemzug eine Welle, die dich immer weiter hinaus auf einen Ozean der Ruhe trägt, immer tiefer in dich selbst, und du lässt los, lässt dich fallen, wie diese unendlich schwere, schwere Eisenkugel, die sich in ein unendlich großes Federkissen sinken lässt. Du gibst deine Schwere einfach ab, lässt sie nach unten in den Boden, in den Stuhl, in deine Unterlage sinken, und dein Geist sinkt mit. Und so beginnt die Geschichte mit einem tiefen, tiefen Atemzug. Und jeder Atemzug ist ein Schritt, und jedes Wort ist ein Schritt, und jeder Schritt führt dich immer tiefer hinein, immer tiefer und tiefer in die tiefsten und wärmsten und wohligsten Tiefen deiner selbst. Und so kann die Geschichte nun beginnen. Vor einem großen, unerforschten Walde, dessen Äste sich im Winde wiegen, wie die Algen in der Strömung tief am Meeresgrund, und deren Blätter in flüsterndem Singsang von alten Zeiten zu berichten wissen, da wohnt ein armer Holzhacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. Der Name des Bübchens ist Hänsel, und das Mädchen ist Hypnosel. Und beide sind pausbäckig und goldgelockt, wie ihre arme, schon lange verstorbene Frau Mutter. Sie haben wenig zu beißen und kennen den Hunger gut. Doch einmal, da kommt große Teuerung über das Lande, und da kann der Holzhacker das tägliche Brot nicht mehr beschaffen. Vom knusprigen Fleisch und vom duftenden Gemüse ganz zu schweigen. Wie er sich nun abends im Bette, wobei sein schwerer Leib tief in die wohlig warmen Kissen sinkt, wie er sich da traurige Gedanken macht, da sagt der Holzhacker mit schwacher Stimme zu seiner Frau: Was soll aus uns werden? Wie können wir die armen Kinder ernähren, da wir für uns selbst ja nichts mehr haben? Ach, weißt du was, Mann? Antwortete die Frau, deren kaltes Herzen unter ihrem Busen nur so klirrt. Wir wollen morgen in aller Frühe die Kinder hinaus in jenen Wald führen, der vor unserem Hause liegt, und zwar dort, wo er am dicksten und am dichtesten ist. Dann machen wir ihnen ein Feuer an und geben noch ein Stückchen Brot dazu. Dann gehen wir an unsere Arbeit und lassen sie beim knisternden Feuer. Sie finden den Weg nicht wieder hinaus, und wir sind sie los, diese Kinder, die uns die Suppe aus den Tellern schlurfen. Nein, nein, das nicht. Wie sollte ich es übers Herzen bringen, meine lieben Kinder im Walde auszusetzen? Die wilden Tiere würden bald kommen und sich an ihrem zarten Fleisch schlagen. Ach du Narr! Die Frau hat nur ein Funkeln im Blick, das tief in ihre Seele führt. Als wären ihre Augen Murmeln, hinter denen ihre geheimen Gedanken wohnen. Dunkel und schwer, ein tiefer Grund. Dann müssen wir alle viere Hungerns sterben und du kannst als letzten Auftrag das Holz für unsere Särge hacken. Und sie lässt ihm keine Ruhe, bis er schließlich endlich einwilligt in ihren bösen Plan. Aber die Kleinen, sie dauern mich doch, flüstert er ganz vorsichtig, als er im Schlaf versinkt. Die zwei Kinder können vor lauter lautem Knurren ihrer leeren Mäglein nicht so recht einschlafen. Und so haben sie gehört, was die böse Stiefmutter zum lieben Vater gesagt. Hypnosel weint leise Tränen, die ihre roten Wangen überfließen, wie der morgendliche Tau in schweren Tropfen über die Blätter rollt. Sie weint für beide, denn sie weiß, dass ihr Brüderchen das Weinen nie gelernt hat.
Ach, nun ist's um uns geschehen, mein liebstes Brüderlein,
spricht sie zu Hänsel, während sie ganz schwer und warm in ihrem Bette liegt. Sie spürt die Schwere ihres Leibchens, und es ist ihr, als sinke sie ganz tief hinein in die warmen Kissen, schwer und tief und warm, in die tiefste Wärme und Geborgenheit. Als wolle sie vom Abend heimlicher Ruhe noch ein letztes Mal tief kosten. Ruhig, liebst Schwesterlein, ganz ruhig, ganz ruhig. Und sie hört ihren Atem, der wie der stete Wind durch ihren Körper strömt und sich schwer und warm wie die Kugel ins Kissen tief, tief angenehm in sich legt. Gräme dich nicht, ich will uns schon zu helfen wissen. Und in der heimlichen Düsternis, da heben und senken sich zwei Kinderbäuchlein. Und das liebliche und sanfte Schnaufen erfüllt die Welt. Und da draußen im Wald, da erzählt eine Eichhörnchenmama ihren Kindern eine Geschichte. Eine Geschichte von dem Engelchen und Teufelchen. Engelchen und Teufelchen. Es war schon immer so, dass es neben der unsrigen Welt noch zwei weitere gab. Machst du die Tür auf, so kannst du hinein. Die eine war die Welt der Engelchen, die so lebten, wie wir es von den Elfen kennen. Die Engelchen waren ein bunter Haufen. Sie hatten keinen bärtigen, ernsten Herrn. Sie spielten auch keine Harfe auf den Wölkchen. Sie waren die Leichten, und den Sinn ihres Daseins sahen sie darin, Platz und Leichtigkeit zu schaffen. Und das war gut so, denn man sagt ja, so leicht wie die Feder im Himmel, so leicht ist das Leben eines Kindes beim Spiel. Die andere Welt war die Welt der Teufelchen. Auch diese hatten keinen Herrn, nicht mal einen roten mit dunklen Hörnern dran, und man soll sie auch nicht böse nennen. Die Teufelchen, sie waren die Schweren, und sie sahen ihren Lebensauftrag darin, den Menschen die Schwere zu bringen. Und auch das war gut so, denn man sagt ja, je fester ein Bett und je schwerer die Decke, desto geborgener. Eines Tages wuchsen dann die Menschen aus dem Boden. Das fanden Engelchen und Teufelchen sehr spannend, und es begab sich, dass die Menschen in ihren Hütten von ihnen gerne besucht wurden. Anfangs noch als reine Beobachter begannen sie schon bald, sich auf die eine oder die andere Menschenschulter zu setzen und ihre Botschaften ins Menschenohr zu flüstern. Es flüsterten die Engelchen von Platz und Leichtigkeit und pusteten des Nachts, wenn der Mensch schlief, so fest in sein Ohr, dass aller Ballast und alle Gedanken auf der anderen Seite herausgeflogen kamen. Doch auch die Liebe und die Freundschaft und die vielen schönen Erinnerungen kamen herausgeflogen, und so wurden manche Menschenseelen doch ziemlich leer. Auch die Teufelchen flüsterten in so manches Ohr und bliesen all die Dinge hinein, die eine Schwere haben. So füllten sie die Menschen mit den Säften von Lust und Liebe und den vielen Träumen, die ein Mensch in seinem Leben träumt. Doch sie befüllten die Menschenköpfe auch mit den schweren Gedanken, der Traurigkeit, der Schlaffheit, so dass manch einer sich überhaupt nicht mehr aus dem Bette erhob. Da aber, wo auf der einen Seite ein Engelchen und auf der anderen Seite ein Teufelchen seine Losung in die Ohrmuschel blies, da waren die Menschen ausgeglichen und gut und wurden sehr, sehr alt. Und deshalb sagt man ja, sieh zu, dass du auf jeder Schulter einen Platz frei hast, einen fürs Engelchen und einen fürs Teufelchen. Denn wer nur leicht ist, der ist leer, und wer nur schwer ist, der ist voll. Das Glück aber liegt in der Mitte, wo die Sonne und der Mond im steten Wechsel folgen, wo die Gedanken leicht sind und der Körper schwer und wo das Leben auf beiden Beinen steht. Zurück im Wald. Als der Holzhacker und seine Frau wie auch Hypnosel in einen tiefen Schlaf versunken sind, da erhebt sich Hänsel in der Dunkelheit, schlüpft in sein warmes Röcklein hinein, macht das Fensterchen auf und schleicht in die Nacht hinaus. Da scheint der Mond ganz hell, der gute Freund der späten Seelen, und die weißen Kieselsteine vor dem Haus, die leuchten in der ruhigen Nacht im Licht des Mondes, als seien sie die Köpfe bleicher Fischlein, die aus dem Wasser gucken, um vom Zauber der Nacht zu kosten. Oh, wie schön sie leuchten, diese Kieselköpfe im Mondlicht. Hänsel bückt sich und steckt so viele davon tief in sein Täschlein hinein, als nur hinein wollen. Eines und noch eines, Steinchen für Steinchen, füllt er seine schweren Täschlein, dass dabei noch schwerer wird der ganze Rock und ganz wie die Schwerkraft sanft und doch bestimmt an ihm zu ziehen beginnt. Und wenn er ein Steinchen aufgehoben und hineingelegt hat, dann hebt er noch eins auf und legt noch eins hinein. Bald ist sein Täschlein ganz voller Steine und er schlüpft wieder zurück durchs Fenster in die Stube hinein und spricht: Sei getrost, liebst Schwesterchen, und lieg nur ruhig und schlafe, schlafe tief. Das Glück, das wird schon mit uns sein. Und so schlafen die beiden tief und fest in ihren Kissen, während draußen der Wind in den Blättern und drinnen der Atem in den Bäuchen strömt. Und das Glück, so schwer ihr Weg auch werden mag, es hat zugehört und meint: Ja, ja, meine lieben Kinder, ich werde mit euch sein. Als nun nach ruhiger Nacht der Tag anbricht, da kommt schon die Stiefmutter und spricht: Kinder, wir wollen in den Wald gehen und Holz holen. Dann gibt sie jedem ein karges Stückchen Brot und sagt: Da habt ihr was für den Mittag, aber esst's nicht vorher auf, denn weiter kriegt er nichts. Hypnosel nimmt das Brot unter die Schürze, weil Hänsel ja die Kieselsteine in der Tasche hat. Dann machen sie sich alle auf den Weg in den Wald hinaus. Den warmen, weichen Boden von einem dunkelgrünen Teppich aus Moos bedeckt unter ihren Füßen gehen sie mit kleinen Schritten, Schritt für Schritt, Schritt für Schritt, immer tiefer in den Wald. Die Blätter flüstern ganz sanft, der Duft des Waldes ist warm und voll, die Äste wiegen im lauen Wind wie eine Aufforderung zum Tanz. Und wie jedes Kind möchten auch Hänsel und Hypnosel den Wald sehr gerne und tanzen immer tiefer und immer tiefer hinein in seine schöne, ruhende Pracht. Und mit jedem Schritt lässt Hänsel einen weißen Kiesel fallen, der dann plumpsend in der Erde liegt. Kiesel für Kiesel, Schritt für Schritt. Die schönen Steine legen eine Spur, die bei Tage noch ganz unauffällig ist. Doch fühlt es sich für die Kinder an, als ließen sie mit jedem Steinchen einen Teil ihrer Sorgen hinter sich. Jedes Steinchen eine kleine Last, derer sie sich nun entledigen. Jedes Steinchen ein unnützer Gedanke, der uns verlässt. Und sie werden ganz andächtig und ruhig, als hätte sich schon jetzt der Zauber des aufkommenden Abends über sie gelegt, einer warmen, behütenden Decke gleich. Noch ein Kiesel, noch ein Kiesel, ich laufe in den Wald hinein. Noch ein Kiesel, noch ein Kiesel, ich will ein Teil des Waldes sein. Noch ein Schrittchen, noch ein Schrittchen. Lass ich die Steinchen hinter mir. Noch ein Kiesel, noch ein Kiesel. schöner Wald, so komm zu mir. Und so dringst auch du immer tiefer in die Geschichte hinein, immer tiefer in dich selbst, ruhig, entspannt und neugierig, was da noch kommt, während dein Atem strömt, sind deine Muskeln schlaff und schwer, ganz schlaff und schwer, unendlich schlaff und angenehm schwer. Schritt für Schritt, Atemzug für Atemzug. Sinkst du in den Schlaf. Als sie nun tief im Wald an einer lichten Stelle angekommen sind, da spricht der Vater: Nun ruht euch aus, liebe Kinder. Habt es bequem. Habt es bequem, so dass ihr ruhen könnt. Wir wollen Holz für ein Feuer sammeln, während ihr ruht, damit ihr es schön warm habt. Da legen sich Hänsel und Hypnosel auf den weichen, von dunklem Moos bedeckten Grund und versinken in der wohligen Gemütlichkeit des waldigen Bettes. Der Duft des Waldes dringt tief, tief in sie hinein beim Atmen, und so werden sie ganz schwer. Die kleinen Bäuchlein heben und senken sich. Die Augen sind schwer und geschlossen, fest verschlossen. Und als sie nun schlafen, da macht der Vater ein Feuerchen für seine Lieben. Und es knistert wohlig und es wird ganz warm. Doch seine Frau drängt den guten Holzhacker: Los, los, Mann, wir wollen zurück. Und so verlassen der gute Holzhacker und seine Frau den Wald, während die Kinderchen am Feuer ruhen. Hänsel und Hypnosel erwachen in tiefer Nacht, und das Feuer ist schon bis auf die rote Glut heruntergebrannt. Der Mond wirft sein weißes Licht über die Wipfel der Bäume, die ganz weit da oben so tun, als würden sie dem Mond zum Gruße winken. So weit sind die Wipfel über ihnen, als lägen die Kinder am Grunde eines tiefen Meeres, und die Spitzen der hohen Tannen seien die Segel der Segelschiffe, die auf den Wellen tanzen. Unten an ihren Wurzeln, am Grund des tiefen Meeres, da glimmt es im warmen Rot. Hypnosel ruft da in den Wald hinein: Wie sollen wir nun wieder herauskommen aus dem Wald? Es ist doch schön hier, fast schon wie ein Zauberwald, aber wenn die Wölfe kommen, dann hat unser Stündlein geschlagen. Und die Tränen laufen ihr über die Wangen, glitzernd und heiß. Hänsel aber tröstet sie und sagt: Wart nur noch ein Weilchen, bis der Mond von der Seite durch die Bäume scheint, dann wollen wir den Weg schon finden. Und bis dahin, liebes Schwesterlein, erzähl du doch eine Geschichte. Und so holt Hypnosel tiefen Atem und erzählt die Geschichte vom Löwen, vom Diamanten und von den beiden Brüdern Heschrun und Al-Muftaras. Was den Diamant vom Löwe unterscheidet. Und so, mir Hänsel der Geschichte folgt, so folgst auch du den Worten, die dich immer tiefer führen, immer weiter in die Zauberwelt der Märchen und Geschichten, immer tiefer in dich selbst, in eine Ruhe, zeitlos, angenehm und gut. Und diese Worte gehen so. Es lebten in einer kleinen Stadt im Morgenland einmal zwei Brüder, Heschrun und Al-Muftaras, die sich ihre Sporen noch verdienen mussten. Der Vater war sehr angesehen und sein Handeln von großem Erfolg gewesen, doch war er eines Tages beim Jagen in den Wäldern von zwei Tigern gestellt worden. Den einen Tiger hatte er im Kampf besiegt, doch der zweite war sein Ende gewesen. So war es nun an den beiden Brüdern, die Nachfolge ihres Vaters anzutreten. Und die ganze Stadt und das ganze Umland warteten gespannt, wer von den beiden die frei gewordene Stellung nun einnehmen würde. »Meine lieben Söhne«, sprach bald darauf die Mutter zu den beiden, »der Diener will gesehen haben, bevor er Hals über Kopf geflohen ist, der Narr, wie das Raubtier meinen geliebten Mann ins Unterholz gezogen hat. Sein Körper liegt dort irgendwo, so dass wir ihn nicht ordentlich bestatten können.« Die Söhne nickten. Sie waren tief bewegt, und so entzündete sich an ihrer Liebe zum Vater und zur Mutter und ihrem Mitleid die Kampfeslust. Sie hoben kühn die Fäuste und riefen mit der Stimme, »O Mutter, wir werden in den Wald gehen und das Leibliche unseres Vaters, deines Gatten, einholen. Er soll die prächtigste Bestattung erhalten, die dieses Land jemals gesehen hat.« »O Frevel«, rief die Mutter und sah sich um, »sagen wir doch, die prächtigste Bestattung vom alten Sultan einmal abgesehen, okay? Denn man sagt ja, die höchste Ehre verwandelt sich in Schande, wenn sie die Ehre eines anderen untergräbt.« Die Söhne waren einverstanden, und so rüsteten sie sich mit Säbeln, Netz und allerlei weiteren Utensilien für die Jagd. Erhobenen Hauptes zogen sie hinaus, den Tiger zu töten und den Leib ihres Vaters nach Hause zu bringen. Doch da sich die Brüder ihre Sporen noch verdienen mussten, waren sie weich und schwach und setzten sich bald schon zur Rast. »Ach, Bruder«, sagte Heschrun nun, während ihm der Schweiß auf der Stirn glitzerte, »mir ist das Fangnetz so schwer, ich lass es hier.« Und so legten sie das Netz sorgfältig zusammen und verstauten es unter einem Gebüsch. Nach langer Rast gingen die Brüder ohne Fangnetz weiter, doch als sie den Rand des Waldes erreichten, da rasteten sie wieder. »O Bruder«, sagte Al-Muftaras, während er sich die Beine rieb, »mir ist der Säbel so schwer, ich lass ihn hier.« So wickelte er den Säbel in seinen Turban und verstaute ihn unter einem großen Ast, der von einem der Bäume gefallen war. Nach langer Rast drangen die Brüder nun in den Wald ein, tief hinein mit jedem Schritt. Doch es war sehr mühsam, sich ohne einen Säbel durchs Unterholz zu schlagen, und so machten die beiden Brüder schon bald eine weitere Rast. »Ach, Bruder«, klagte Heschrun mit zitternder Stimme, »so kommen wir nicht weiter mit all dem Sack und Pack.« Und so ließen sie alles da. So taten sie und drangen und nach langer Rast mit nichts als ihren Kleidern am Leib tiefer in den Wald hinein. Und als sie nach vielen Wegen, vielen Schritten und vielen Atemzügen an eine Lichtung kamen, da rasteten sie aufs Neue, denn es war schon Abend geworden und ihre zarten Füße waren ihnen ganz blasig. Da aber erklang das fürchterlichste Fauchen aus dem Unterholz. Und sie wussten, dass der menschenfressende Tiger sie gefunden hatte. Tiefes Entsetzen erfüllte sie, hatten sie doch jede Waffe und jedes Werkzeug hinter sich gelassen. Sie waren dem Räuber schutzlos ausgeliefert. »O Bruder, uns hilft nur noch ein Wunder«, rief Al-Muftaras und hob die Arme, um Allah um Hilfe anzuflehen. Heschrun tat es ihm gleich, Schulter an Schulter fielen sie auf die Knie. Doch sie wussten nicht so recht zu beten in ihrer Angst, und da sie ihr Hilfgesuch in Worten an niemanden Bestimmten richteten, zischte und brodelte es plötzlich in einem Erdloch, keinen Steinwurf von ihnen entfernt. Und so kam aus tief der Erde empor ein Djinn und fragte die verdutzten Brüder nach ihrem Begehr. »O großer Geist, wir brauchen Hilfe gegen den bösen Tiger im Gebüsch!« Da lachte der Djinn und sagte, »Hilfe ist viel, ihr Buben, und viel ist alles, aber alles ist nichts, so kann ich euch nicht helfen.« Da begriff Hashrun, was der Geist von ihnen wollte, denn man sagt ja, weise ist nicht, wer die Antwort kennt, weise ist, wer die Frage versteht. Und Hashrun rief in seiner Angst, O großer Geist, mach mich so hart, wie es auf dieser Welt nur möglich ist. Und auch Al-Muftaras hatte verstanden und rief, weil er an den Leib des Vaters dachte, O großer Geist, mach mich so stark, wie es auf dieser Welt nur möglich ist. Da sagte der Djinn, ihr habt es so gewollt, ihr sollt es so bekommen. Und mit einem Mal, während der Tiger im Gebüsch knurrte, da verwandelten sich beide Brüder. Hashrun wurde so hart, wie es auf dieser Welt nur möglich ist, und fiel als menschengroßer Diamant zu Boden. Al-Muftaras aber verwandelte sich in das Stärkste, was es gibt auf unserer Welt. So stand er als Löwe neben seinem diamantenen Bruder, strotzte vor Kraft, und der Löwe Al-Muftaras pirschte in das Unterholz. Da erlegte er den Tiger mit Leichtigkeit, fand des Vaters Leichnam und brachte ihn zurück nach Hause. Hashrun hingegen wurde nicht lange nach seiner Verwandlung von 7 Räubern gefunden, die sich um den menschengroßen Diamanten stritten. Zuletzt schlugen sie den Edelstein in 7 Teile und teilten diesen unter sich auf. Und daher sagt man, Härte ist glatt und reglos wie der Edelstein und führt zum Tod, egal wie sehr sie glänzen mag. Stärke aber ist weich wie das Fell des Löwen und gereicht zu Glück und langem Leben. So meide die, die sich die Harten nenne, und suche nur die Freundschaft der Starken, dass es dir an nichts mangeln werde. Du erkennst den Starken an der Weichheit seines Fells. Hypnosel endete mit ihrer Geschichte, als der Mond dann von der Seite durch die Bäume scheint. Da nimmt Hänsel sein Schwesterchen feste bei der Hand und sie gehen Schritt für Schritt den Kieselsteinen nach, die da leuchten, als wären sie die Köpfe bleicher Fischchen, die aus dem stillen Wasser lugen, um vom Zauber der Nacht zu kosten. Hand in Hand, mit kleinen Schritten, auf dem weichen Grund gehen Hänsel und Hypnosel in die Nacht hinein. Behütet und beschützt und geleitet vom Mondeslicht, dem guten Freund der späten Seelen. Und sie schreiten die Kiesel ab, die sie haben fallen lassen, Steinchen für Steinchen. Und so kreiseln sie folgend immer weiter hinein in den Wald, denn die Steinchen sind gewandert. Es ist ein Zauberwald, Ein Wald voll Zauber, dessen Farben schön und dessen Duft kräftig und stark und angenehm tief durch ihre Nasenflügel in den Magen sinkt. Hänsel und Hypnosel atmen den Wald. Sie atmen seine Kraft, sie atmen seine Stärke. Und mit jedem Schritt, den sie weiter spazieren, mit jedem Atemzug, den sie tiefer gehen, werden sie eins mit der Ruhe, eins mit der Natur, eins mit sich selbst. Und so auch du spürst die Schwere und die Wärme und lässt sie strömen durch dich selbst. Wie eine Farbe in ein Gefäß gegossen, so dringt die Ruhe immer tiefer in dich selbst, kreist Atemzug für Atemzug, deine Muskeln angenehm schlaff und schwer. Du lässt dich noch einmal tiefer fallen, tiefer in dich selbst. Die Welt da draußen versinkt im Nebel, entschwindet. Nur meine Stimme ist bei dir. Jede Straßenbahn, die vorbeizieht, nimmt ein bisschen was mit sich. Nimmt Sorgen und Gedanken einfach mit sich. So lässt du los. Während Hänsel und Hypnose immer tiefer in den Wald vordringen, einen Zauberwald, warm und angenehm, warm, warm und angenehm. Dein Gesicht, es ist entspannt. Du lässt die Entspannung über dein Gesicht fließen, über die Stirn, die Wangen, immer weiter in dich selbst sinkend, über die Schultern, den Nacken. Sie liebkost dich, die Entspannung, die Schwere und Wärme in deinem Körper. Dein Atem ruhig, dein Kreislauf sinkt immer weiter dem Schlaf entgegen. Und hast du das Gefühl, dass du an der Schwelle zum Schlaf stehst? So lass dich fallen. Sinke einfach hinab in dieses angenehme Gefühl, während dein Körper schläft und dein Geist auf Reisen ist. Frei, dein Geist frei und leicht. Dein Körper angenehm geborgen und schwer, entschwindet immer weiter und weiter. Deine Lider, deine Augenlider sind ebenso schwer, unendlich schwer, fest verschlossen, wie zwei Klappen. Und je mehr du dich auf deine Augen konzentrierst, desto schwerer sind deine Lider. Und es ist schön und gut, deine Stirn angenehm entspannt. Vielleicht streicht ein kühler Wind um deine Stirn. Du lässt los, wie Hänsel und Hypnose, Steinchen für Steinchen, Atemzug für Atemzug. Schritt für Schritt spazieren die Kinder in den Wald hinein, folgen den Kieselsteinchen. Noch 5 Steinchen sind es, die dort liegen. Sie lassen den 5. hinter sich, so sind es noch 4. Sie lassen den 4. hinter sich. So sind es noch 3. Sie lassen den 3. hinter sich. So sind es noch 2. Und beim letzten Steinchen wirst auch du voll und ganz in dieser Traumwelt versunken sein. Und wir lassen das 2. Steinchen hinter uns. So ist es noch 1. Wir heben das letzte Steinchen auf. Spüren es in unserer Hand und du lässt es hinter dir fallen. Das Steinchen sinkt ins Moos. Dein Geist, dein Körper in eine tiefe Stasis. Ich werde dir nun eine kleine Pause gönnen. Ich will es dir kurz beschreiben, was gleich passiert. Ich werde wieder ein Geräusch machen, das du hörst. Und ganz automatisch, wie von Geisterhand, als würde ich das Licht anschalten, werden sich deine schweren Augenlider öffnen, sodass du dich einen Moment bewegen und strecken wirst, noch nicht jetzt, aber gleich. Wie eine Murmel, die ihre Bahn hinabrollt, gezogen von der Schwerkraft ganz automatisch, so dass du ihr zusehen kannst, wie sie immer tiefer rollt. So kannst du bleiben, wo du bist, in tiefer Trance und deinem Körper zusehen, wie er sich strecken wird, ein bisschen dehnen wird, um dann für das Finale der Geschichte wieder entspannt, bequem und stabil bereit zu sein. Diesen ganz automatischen Prozess, ich spreche deinen Körper an. Dein Körper weiß, was er tun sollte, weiß, wo er sich dehnen und bewegen sollte, und er wird es einfach tun, ganz automatisch, angestoßen durch das gleich folgende Geräusch. Und du darfst deinen Körper aus weiter Entfernung dabei beobachten. Und zwar jetzt. Du nimmst dir die Zeit, die du brauchst. Ganz entspannt. Und wenn du soweit bist, darfst du die Augen wieder schließen und dadurch noch tiefer in dich sinken. Bequem und warm, geborgen und stabil. Die Kinder laufen in weitem Bogen immer tiefer in den Wald hinein. So gehen sie von morgens bis abends und vom Abend bis zum Morgen. Immer weiter in den Wald, immer tiefer in die Zauberwelt. Es sind ihre eigenen Füße, die sie tragen. Es ist ihr eigener Wille, dem sie folgen. Die Neugier, wie einem Duftfaden, den sie atmen, dem sie folgen, den sie angeln. Und während die Sonne und der Mond im steten Wechsel um sie kreisen, so umkreiseln sie beiden die Mitte des Waldes. Mit jedem Schritt ein wenig näher kommend. Wie zwei Blätter im Wasser, das einen Trichter hinabfließt, fließen die Kinder immer tiefer hinein und immer weiter hinab. Der Wald nimmt sie auf, geborgen und warm. Und wenn sie müde sind, so legen sie sich unter einen Baum und schlafen ein. Und der Wald, der flüstert mit sanfter Stimme: Ich bin der Wald. Ich bin uralt. Ich hege den Hirsch, ich hege das Reh, ich schütz euch vor Sturm, ich schütz euch vor Schnee. Ein ganz zierliches, schneeweißes Vöglein sitzt auf einem Ast. Das singt so schön, dass die Kinder stehen bleiben und lauschen, wie schön es singt. Und als es ein Weilchen für die beiden gesungen hat, da breitet das Vöglein seine Flügel, schwingt sich in die Lüfte, doch nicht besonders hoch, und fliegt vor ihnen her. Und sie gehen ihm nach, ganz wie von Zauberhand geführt. Das Vöglein führt sie immer weiter in den Wald, ganz sanft und doch bestimmt, ganz tänzerisch, und die Kinder Hand in Hand. Das Vöglein ist wie ein Faden, dem sie folgen, ein Faden in den Zauber, ein Faden in die Magie, ein Faden in dieses Unerklärliche des tiefen, schönen Waldes. Sie folgen dem Vöglein, das vor ihnen flattert und den Weg kennt. Schritt für Schritt, immer weiter, Atemzug für Atemzug. Und du bist ganz bei dir. Und so kommen sie an ein Häuschen, auf dessen Giebel sich das Vöglein setzt. Ja, tatsächlich. Tatsächlich, da steht ein Häuschen im Wald. Das Haus ist aber nicht aus Holz, noch ist es aus Stein. Es ist mit Brot gebaut und mit Kuchen gedeckt. Ein Zuckerbäcker, Lebkuchen und Leckereienhaus. Oh, wie das duftet. Die Fensterläden sind aus Lakritze, die Balken sind aus Zuckerguss und die Mauern sind aus Kuchen. Dass es nur so duftet, ein warmer, guter Duft, den sie tief in sich saugen. Wie ein Stein im tiefen See, so versinken sie in diesem Duft von Bäckerei und Lebkuchen, von Jahrmarkt und Geburtstagskuchen. Da läuft ihnen das Wasser im Munde zusammen, den Hungrigen, dem Mäglein grummeln und gluckern. Und sie können nicht mehr an sich halten. Oh, wie ihre Münder kauen. Oh, wie ihre Kiefern malmen. Oh, wie ihre Lippen, ihre Zungen sich ergötzen an den guten Speisen. Und wie sie so knabbern und kosten, da hören sie eine Stimme rufen, Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Und die Kinder, die es lustig finden, die antworten, der Wind, das himmlische Kind. Da aber erhebt sich die Stimme zum zweiten Mal und ruft ganz glockenhell, Windchen, o Windchen, ein Alter? Oder ein Kindchen? Und die Kinder, die antworten, ein Kinderwind, der fährt ums Haus ganz, ganz geschwind. Und da wackelt das Häuslein im Kinderwind. Und wie sie wieder weiter knuspern, da antwortet es aus dem Haus heraus, Kinderwind, der weht geschwind, das glaube ich mitnichten. Was mögt ihr für Geschichten? Und die beiden Geschwisterchen rufen zurück, Geschichten von Hexen mit Warzen und schwarzen gemeinen Katzen. Und da antwortet die Stimme mit einem leisen Lachen, das so sanft und liebevoll ist, dass sich Hänsel und Hypnose doch sehr wundern. Er braucht schon Warzen und Hexen. Bei denen ist gut's, wenn sie weg sind. Plötzlich ist ihnen zumute, als wären sie durch eine Tür in eine ganz andere Geschichte geraten. Und sie wollen nun wahrlich wissen, was es damit auf sich hat. So schlucken sie die letzten Bissen herunter und klopfen an die Tür vom Lebkuchenhaus, als seien sie die Botschafter einer Geschichte, die um Einlass in ein neues Märchen bittet. Hänsel und Hypnose stehen vor der Türe. Hinter ihnen entschwindet der tiefe Wald im Nebel und Vergessen. Und da öffnet sich die Türe mit einem leisen, süßen Bröseln. Und es ist beileibe keine Hexe dahinter, die auf sie wartet, umströmt von einem Duft, als hätten sie soeben eine Ofentür geöffnet. Ein liebevolles Wesen nimmt sie in Empfang, eine kleine Fee mit silbernen Flügeln und ganz lieblichen Äuglein, deren Füße eine Handbreit über dem Boden schweben. Kinderwindchen, komm herein, im Knusperhäuschen ist es fein. Lädt die Fee die Kinder ein. Dann nehmen sie die Einladung der Fee an, und zwar gerne, und schreiten durch die Tür hindurch ins Knusperhaus. Und dann essen sie ein Stück vom Tisch, ein Bein vom Stuhl, und zuletzt wird vom Türrahmen der Zuckerguss geschleckt. Da setzen sie sich nieder. Es wird ganz wohlig, lieblichste Geborgenheit umhüllt sie, und sie fühlen sich ganz warm und schwer und so behaglich, wie es am Tag des schönsten Glückes ist. Die kleine Fee aber entzündet eine Kerze, so dass es in der Zuckerstube schön flackert, und erzählt den Kindern eine Geschichte im Kerzenschein. Und diese Geschichte, in die die Kinder tauchen wie auch du, die geht so. Von einem teuren Fürzlein eines Kranken. Ein Reicher lag mit Bauchgluckern danieder, und so manche Massage und viele Arzneien hatte er schon vergeblich gebraucht. Das Gluckern und Grimmen im Bauch aber war ihm treu geblieben. Gerne hätte er einen Wind im Leib gehabt, wovon sich das Weh gestillt, doch kein Kneten und Reiben und kein Schlucken und Dämpfen hatte ihm geholfen. So ergab er sich schließlich zum Sterben und bat fleißig alle Heiligen, dass sie ihm in den Himmel helfen sollten. Davon vernahm eine Magd, die er im Hause hatte, und sie sprach zu ihm: »Och, mein Herr, wie seid ihr so ein großer Phantast, dass ihr glaubt, die Heiligen würden euch das Himmelreich geben, wenn ihr ihnen noch nicht einmal ein kleines Fürzlein abbitten konntet?« Darüber musste der Kranke im Bett so sehr lachen, dass es ihm den Bauch erschütterte, wovon ein kleiner Wind aus ihm gefahren, so dass es ihm schon besser wurde. Er sprach in seiner neu erweckten Lebensfreude: »O liebe Magd, dieses Fürzlein ist 1000 Gulden wert, und die sollst du auch bekommen.« Doch daraufhin ließ der reiche Narr einen wirklich großen nur so daherkrachen, dass das Bettgestell erzitterte und die Flöhe aus der Matratze fielen. Die Magd aber sprach: »O mein Herr, das ist ja nun ein ganz anderer. War der kleine leise 1000 Gulden wert, wie viel ist's dann der laute krachende?« Und so war der Reiche, neben dem Bauchgrimmen, auch seinen Reichtum los und diente nun der Magd, die seine Herrin wurde, wegen nichts als einem Furz. Da kicherten auch die Kinderlein und stellten sich vor, wie es ihnen entfiert, mit ihrem Bäuchlein voll der Zuckerwatte und dem Kuchen und den ganzen Leckereien. Hänsel und Hypnosel ist es ganz warm ums Herzen, und die Zuckerstube flackert ganz behaglich im Kerzenschein. Dann nimmt die kleine Fee die Flamme der Kerze vom Docht herunter und will sie Hypnosel in die Hand geben. Hypnosel weiß nicht so genau, doch die Fee sagt zu ihr: »Nimm, mein Kind, das hat das Glück mir aufgetragen, soll ich dir sagen. Das Licht ist die Freude. Sie wird dich nicht brennen. Du kannst es schon wagen. Und die Hand nimmt das Licht, das warm ist und ganz zauberhaft. Die Flamme in der Hand öffnet Hypnosel das Hemd und stellt die Freude in ihr Brustregal. Es macht ihre Seele ganz warm. Es zeigt ihr den Weg, der zum Fluss des Lebens führt, der fließt und strömt, ewig und stark, wie der Atem in deinem Körper. Da stehen Hänsel und Hypnosel nun am Ufer und rufen laut den Schwan. Schwan, o Schöner, komm geflogen! Schwan, o Großer, steig herab! Und schon kommt der Schwan herbei. Der große weiße Freund kommt herab und schmiegt sich ans Ufer und sagt, hast du den Schlüssel? Die Wellen sind sanft, die Seele ist ruhig. Da öffnet Hypnosel ihr Hemd und zeigt das Flackern der Freude. Das Licht, das sie von der Fee erhalten hat. Und es strömt und strahlt in ihren ganzen Körper, warm und hell und angenehm. Und das magische Licht, es leuchtet, und das sieht der Schwan und spricht, steigt auf den Schwan hinauf. Der Schwan ist weich, und das Wasser ist weit. Wie Kiesel im Mond schauen die Fische aus dem Wasser heraus. Die Geschichte ist aus, und dort läuft eine Maus. Wer sie fängt, darf sich eine Pelzkappe daraus machen.